Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Freitag, dem 21. Juni 2013. Angesichts der Sommerflaute in der Schweiz blicken wir heute ins Ausland. Zuerst nach Indien. Dort kam es zu Handgreiflichkeiten wegen einem harmlosen Foto. Der Schweizer Zementkonzern Holcim steht erneut in der Kritik. In der Kritik steht auch der G8-Gipfel in Nordirland. Die Pläne für die Bekämpfung von Steuerhinterziehung gehen vielen Nichtregierungsorganisationen zu wenig weit. Und zuletzt werfen wir noch einen Blick ins Herz von Afrika, in den Kongo, konkret auf Chinas neokolonialistische Bestrebungen in einer der rohstoffreichsten Regionen der Welt. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Philippe Blanc.
In Griechenland brodelte es. Ministerpräsident Samaras entschied letzte Woche, den staatlichen Rundfunksender ERT zu schließen und rund 2600 Medienschaffende zu entlassen. Der Entscheid löste landesweit wütende Proteste aus. Das stürzte nun die Regierungskoalition in eine tiefe Krise. Auch gestern, nach einem dritten Gespräch, konnte sich die Koalition nicht auf eine gemeinsame Haltung einigen. Gemäß verschiedenen Medienberichten könnte die Koalition an der Frage demnächst zerbrechen. In Griechenland käme es erneut zu Neuwahlen. Der Nationalrat lehnte gestern die Masseneinwanderungsinitiative der SVP deutlich ab. Die Initiative will die Einwanderung mit Höchstzahlen und Kontingenten steuern und vor allem beschränken. Auch will die Initiative Schweizerinnen und Schweizer bei der Stellensuche bevorzugen. Oder anders, die SVP will Migrantinnen und Migranten auf dem Arbeitsmarkt diskriminieren. Falls die Schweizer Stimmberechtigten die Initiative annehmen, kann die Personenfreizügigkeit mit der EU nicht mehr weitergeführt werden. Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter veröffentlichte gestern ihren Tätigkeitsbericht 2012. Im Fokus standen Zwangsausschaffungen von abgewiesenen Asylsuchenden. Innerhalb 6 Monaten schaffte der Staat 110 Personen, darunter 16 Kinder, per Sonderflug aus dem Land. Die Kommission kritisiert die teilweise eingesetzte Ganzkörperfesselung. Die Fesselung von Händen, Armen, Oberkörper, Füßen und Beinen sei eine entwürdigende Methode, meint die Kommission. In 4 Fällen stellte die Kommission fest, dass Personen gegen ihren Willen Beruhigungsmittel schlucken mussten. Dies verstoße klar gegen das Gesetz, hält die Kommission zur Verhütung von Folter fest. Die Kommission bemängelt zudem, dass teilweise nur mangelhafte medizinische Informationen über die zwangsausgeschafften Personen vorliegen. Sichere Zwangsausschaffungen seien so nicht zu gewährleisten. Das Demonstrationsrecht wird in der Stadt Bern nicht verschärft. Das Gegenteil wünschte sich Alexander Feutz von der FDP. In einer Motion an den Berner Stadtrat forderte er strengere Regeln für Demonstrationen. Wer an einem spontanen oder unbewilligten Demonstration teilnehme und die Sicherheit und Ordnung gefährde, solle automatisch bestraft werden. Der Stadtrat lehnte die Motion gestern mit 43 zu 20 Stimmen ab. Das Recht auf spontane Demonstrationen ohne bürokratischen Hürdenlauf bleibt erhalten. Und nun zum Wetter. Morgen Samstag kann es am Morgen noch etwas regnen, sonst ist das Wetter recht sonnig bei 23 Grad in der zweiten Tageshälfte. Am Sonntag ist es meist bewölkt bei 20 Grad, am Nachmittag kann es regnen.
95,6. Rabe Info.
Karin Scheidacke ist eine ehemalige Sendungsmacherin von Radio Rabe. Die Fotografin und Englischlehrerin war letzten Frühling unterwegs in Indien. Um ihre Reise zu finanzieren, machte sie verschiedene Auftragsarbeiten. Ein Berner Ethnologe zum Beispiel beauftragte sie, für seine Facharbeit einige Fotos einer Zementfabrik in der zentralindischen Provinz Chhattisgarh zu machen. Konkret bei Ambuja Zement, einer Tochtergesellschaft des Schweizer Großkonzerns Holcim. Schon mehrfach war der Konzern in der Kritik, weil er es mit der Sicherheit der Arbeitenden in Indien nicht so ernst nimmt. Das Rabe Info berichtete darüber. Obwohl Karin Scheidecker das Gelände der Fabrik nicht betrat, wurden sie und ihr Fahrer von Sicherheitsleuten angegriffen. Nun soll Scheideckers Begleiter sogar der Prozess gemacht werden. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Guided by a sense of social and environmental responsibility and with respect for the local communities. In order to build a world in which Holcim lays the foundations for the future of our society.
Geleitet von sozialer und umweltbewusster Verantwortung und Respekt für die lokalen Gemeinschaften will Holcim ein Fundament für die zukünftige Gesellschaft schaffen. So lautet die Botschaft in einem Werbevideo des Schweizer Zementriesen Holcim in Indien. Die schönen Worte täuschen jedoch nicht darüber hinweg, dass in Holcim Zementwerken immer wieder tödliche Unfälle passieren oder dass sogenannte Leiharbeiter unter miserablen Bedingungen angestellt werden. Da es dagegen in Indien schon mehrfach Proteste gab, ist der Konzern besonders sensibel, was unangemeldete Besuche betrifft. Das war der Fotografin Karin Scheidecker allerdings nicht bewusst, als sie ein besonders schönes Schild beim Eingang einer Fabrik im indischen Dorf Rawan erspähte und zu ihrem Fahrer sagte:
«Denkst du, es ist okay, wenn ich da schnell aussteige und dieses Foto mache?» Und er sagt so: «Ja, warum nicht? Weil wir waren ja auf einer öffentlichen Straße. Wir haben nicht versucht, irgendwie einzudringen. Wir hatten auch gar kein Interesse daran. Es ging rein um die Morgenstimmung in diesem Dorf Rawan. Und es ging auch darum, wie halt wirklich dort die lokale Industrie sehr, sehr dominant ist. Und das wollte ich schon in meinen Bildern auch einfangen, oder? Und das sind dann zum Beispiel Bilder, wie so am Dorfpond die Leute sich waschen und im Hintergrund sieht man so die Fabrik.
Ambuja Cement heartily welcome you for a safe and pleasant visit, stand auf dem Schild beim Fabrikeingang, das Karin Scheidecker fotografieren wollte. Der Willkommensgruß der Ambuja Holcim Sicherheitsleute war dann allerdings weniger herzlich, erzählt die Fotografin.
Dann kam so ein Security Guard auf mich zu, also erst als ich auf der anderen Seite der Straße war, noch näher beim Tor. Und er sagte irgendetwas, also auf Hindi oder Chhattisgari, wie sie dort sprechen: «Wir müssen mindestens 500 Meter vom Tor entfernt sein und wir dürfen hier keine Bilder machen.» Und ich bin noch so schnell, oder ich will dann nie jemandem auf die Füße treten und so: «Oh, sorry, sorry», drehte mich um, sind gegangen und dann ruft er mir noch so nach: «Where are you from?» Und ich sage so: «Switzerland». Und wirklich diese Sekunde denke ich so: Aber weil ich ja wusste, oh, Holcim, Switzerland, jetzt sagt noch eine Fotografin Switzerland. Ja, aber eigentlich hatten wir nie das Gefühl, dass wir jetzt irgendeinen riesen Crime gemacht haben, sind dann weitergefahren.
Etwas war Karin Scheidecker nicht bewusst. Es war der 17. April 2013. Ausgerechnet an diesem Tag fand in der Schweiz die Generalversammlung von Holcim statt. Der Besuch der Fotografin wurde also damit in Zusammenhang gebracht. Die Sicherheitsleute folgten der Fotografin und ihrem Fahrer. Als diese ihren Wagen parkten, damit Scheidecker noch weitere Fotos des Dorfes und der Bevölkerung machen konnte, schlugen die Sicherheitskräfte zu.
Schlussendlich haben 4 Männer meinen Fahrer angegriffen und geschlagen für ein Foto, das ich auf öffentlichem Grund gemacht habe.
Karin Scheidecker und ihr Fahrer meldeten den Vorfall der Polizei und verbrachten 6 Stunden auf dem Posten. Am Schluss erfuhren sie, dass auch Holcim Ambuja eine Anzeige machte. Diese richtet sich gegen Ajay Tichy, den Fahrer von Karin Scheidegger. Ihm wird vorgeworfen, er habe Landfriedensbruch begangen und Obszönitäten von sich gegeben. Das Rabe Info hat versucht, mit den Verantwortlichen von Holcim über den Vorfall zu sprechen. Peter Stopfer, der Konzernsprecher, war nicht bereit für ein Gespräch. Er erlaubte Rabe immerhin, den Holcim-CEO zu zitieren. Der Holcim-Chef, Bernard Fontana, äußerte sich in einem Brief zu den Vorwürfen:
«Wie Sie wissen, fördere ich den sozialen Dialog. Aber dieser Dialog ist nur möglich, wenn die Angestellten von Ambuja und ihre Aufgabe, Sicherheit zu gewährleisten, respektiert werden.»
Inzwischen hätte der betroffene Sicherheitsmann gekündigt, teilte Holcim ebenfalls mit. Allerdings wird dies nicht als Schuldeingeständnis gewertet. Die Anzeige gegen Karin Scheideggers Fahrer Ajay Tichy wird aufrechterhalten. Immerhin wäre Holcim-Chef Bernard Fontana laut einer schriftlichen Mitteilung bereit für einen Kompromiss.
«Ich verstehe das nur, wenn Ajay Tichy seine Anzeige zurückzieht, auch unser Sicherheitsangestellter seine Anzeige zurückzieht.»
Für die Fotografin Karin Scheidegger ist klar, auf eine solche Forderung werden sie und ihr Fahrer mit Sicherheit nicht eingehen. Sie hatten nie gegen Recht verstoßen.
Weil es geht einfach nicht, das ist das erste Mal, dass ich so nah vor meinen Augen wirklich so offensichtliche Verletzung von Rechten miterlebt habe. Ich habe das Foto geschossen und ich wurde schlicht ignoriert von diesen Männern. Und ich gebe mich sicher nicht zufrieden mit dieser Antwort von Holcim und erwarte auch noch ein persönliches Statement mir und meinem Brief gegenüber.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sich der Schweizer Zementkonzern Holcim nicht bei der Berner Fotografin Karin Scheidegger entschuldigt.
Mehr Infos zu den Vorfällen im Ambuja-Holcim-Werk in Zentralindien und Bilder von Karin Scheidegger gibt es in der nächsten Ausgabe vom Straßenmagazin Surprise. Es erscheint Ende Juni.
Rabe Info 95,6.
Nicht nur die öffentliche Debatte in der Schweiz war diese Woche ganz von den Steuern besetzt. Auch am G8-Gipfel in Nordirland wurde über globale Maßnahmen gegen Steuerbetrug und Steueroasen diskutiert. Am Schluss vom Gipfel der 8 größten Wirtschaftsnationen ließ man verlauten, niemand mehr soll sein Geld in Steueroasen verstecken können und keine Firma soll ihre Gewinne vom Ort wegschieben können, wo sie diese Gewinne erzielt hat. Wenn das gelinge, habe man am Gipfel innert 24 Stunden mehr erreicht als in den vergangenen 24 Jahren. Ja, wenn das denn gelingt. Nichtregierungsorganisationen setzen dort ein großes Fragezeichen, so auch die globalisierungskritische Organisation ATTAC. Ludmila Elsässer von Radio Lora München hat mit Karl Martin Hentschel gesprochen von der ATTAC AG Finanzmärkte und Steuern und hat ihn gefragt, was er denn von den Ergebnissen vom G8-Gipfel halte.
Bisher sind große Versprechungen gemacht worden und im Vorfeld des G8-Gipfels hat ja sowohl England als auch Deutschland gesagt, dass jetzt endlich was passieren muss. Das, was bisher zu hören ist, ist enttäuschend. Es soll zwar jetzt eine Steuerdatei geben, aber die wird nicht öffentlich sein, sodass das alles nicht nachvollziehbar ist. Und das ist höchst traurig.
Warum machen da die Politiker so wenig gegen Steueroasen?
Zu viel Kuschen vor den internationalen Konzernen. Es gibt ja zwei Dinge. Das eine sind die Privatleute. Da ist es völlig unverständlich. Die USA hat mit dem FATCA-Gesetz praktisch weltweit alle Banken verpflichtet, den amerikanischen Finanzbehörden Informationen zu liefern. Dem haben sogar die Steueroasen in Europa, also Luxemburg und Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, alle haben mittlerweile akzeptiert und liefern brav den amerikanischen Behörden die Steuerdaten, weil die amerikanischen Behörden sonst mit Strafsteuern drohen und sogar im Ernstfall, dass Banken nicht mehr in den USA tätig sein dürfen mit irgendwelchen Firmen der USA. Das ist hammerhart, was die USA da gemacht haben und das ist könnte die EU ohne Probleme nachvollziehen. Es ist völlig unverständlich, dass die EU das nicht tut. Da braucht sie auch nicht auf eine Entscheidung der G8 zu warten. Das ist das eine Gebiet. Das andere Gebiet, da geht es um die internationalen Konzerne, die praktisch ihre Gewinne hin und her schieben. Also schönes Beispiel IKEA. IKEA Deutschland zahlt praktisch keine Steuern. Und da müssten tatsächlich internationale Vereinbarungen getroffen werden, damit die internationalen Konzerne besteuert werden. Denn das was eben auf der Konzernebene läuft, ist alles legal. Wenn die Privaten ja Steuern hinterziehen, auch teilweise in die Steueroasen, ist das, was die Konzerne machen, völlig legale Steuergestaltung. Und da ist es dringend erforderlich, dass die G8 und in der Folge natürlich die G20, denn das ist ja nur Vorbereitungsgipfel für die G20, wo denn China und Brasilien und so weiter mit am Tisch sitzen, da müssen endlich Entscheidungen gefällt werden.
Könnten Sie zusammenfassen, wie sich ATTAC das vorstellt, wie man gegen Steuerflucht vorgehen kann oder gegen Steueroasen?
Also kurzfristig, also rein national, müssen geändert werden, dass die wesentlichen Schlupflöcher beseitigt werden. Das heißt, wir müssen aufhören, nur Gewinn zu besteuern, sondern wir müssen auch Umsatz besteuern, stärker bei solchen Firmen. Wir müssen Lizenzgebühren und Zinsen mit besteuern, weil die Gewinne hier anfallen und dann transferiert werden. Das sind nationale Maßnahmen. Und über die G20 müsste, oder die WTO, die Welthandelsorganisation, müsste ein internationales neues Regime vereinbart werden. Ich glaube, dass wir bisher in der Politik viel zu wenig Know-how haben. Diese Unternehmenssteuergeschichte ist ein Spezialwissensgebiet, wo auch die meisten Politiker kaum Ahnung haben und deswegen, weil es so komplex ist, immer irgendwelchen Experten überlassen haben. Dann holt man sich Berater von Firmen, dann kommen aus den Banken oder aus Firmen kommen dann die entsprechenden Experten und erzählen ihnen einen vom Weihnachtsmann. Das ist ein großes Problem. Es muss ein Bewusstsein existieren in der gesamten Gesellschaft, in der Politik, dass diese Fragen lösbar sind, dass es Konzepte gibt, sie zu lösen und dass sie angepackt werden können.
Soweit die Einschätzungen von Karl-Martin Hentschel von der ATTAC Arbeitsgruppe Finanzmärkte und Steuern.
95,6. Rabe Info.
Viele afrikanische Staaten haben ein riesiges Wirtschaftspotenzial. Im Unterschied zu Europa und Nordamerika wächst die Wirtschaft vielerorts massiv. Zudem ist ein großer Teil vom afrikanischen Kontinent sehr rohstoffreich. Ein Land hat dieses Potenzial erkannt und investiert riesige Summen in Afrika, und zwar die Volksrepublik China. Allerdings, und das ist die Kehrseite vom Ganzen, China bringt nicht nur Geld und Know-how nach Afrika, sondern auch die chinesische Art und Weise, mit Menschenrechten umzugehen. Und diese erinnert zuweilen an die düstere Geschichte vom Kolonialismus. Ein Beispiel dafür sei die Demokratische Republik Kongo, berichtet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Dort stünden Menschenrechte nicht besonders weit oben auf der Traktantenliste chinesischer Investoren, sagt Stella Jäger. Michael Spahr hat sie gefragt, was Amnesty International denn im Detail bemängelt.
Im Bericht geht es konkreter und mehrheitlich um die Rolle von China. Und das Thema ist, dass einerseits Arbeiterinnen und Arbeiter ausgebeutet werden, direkt in den Bergbauminen, also in den Abbauminen von zum Beispiel Kobalt und Kupfer. Und dass andererseits aber auch die Menschenrechte der umliegenden der in den Dörfern lebenden Menschen massiv verletzt werden. Insbesondere, wenn zum Beispiel der Zugang zu Wasser unterbrochen wird durch Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bergbau oder wenn eben Wasser verschmutzt wird oder auch wenn Leute zwangsgeräumt werden aus ihrem angestammten Land, um Platz zu machen für neue Minen.
Amnesty International dokumentiert zum Beispiel einen Fall im kongolesischen Luisha. Dort mussten 300 Familien ihre Häuser verlassen, weil die chinesische Kongo International Mining Corporation eine neue Mine bauen wollte. Die Menschen erfuhren nur gerade 2 Wochen vor der Räumung, dass sie weg mussten. Nach der Räumung wurden die Vertriebenen ihrem eigenen Schicksal überlassen. Problematisch sind laut Stella Jäger von Amnesty International aber auch Zustände im sogenannten handwerklichen Bergbau, in Kleinstminen.
Das heißt, dass, wie der Name eben sagt, Menschen mehr oder weniger mit den bloßen Hemden Rohstoffe abbauen, ohne Schutzausrüstung, mit bescheidenen Hilfsmitteln Tunnels graben und dort eben Minen erstellen und Rohstoffe herausholen. Das hat natürlich verheerende Folgen, wenn es nicht mehr in der Hand der eigenen Bevölkerung ist, sondern wenn diese handwerkliche Arbeit ausgebeutet wird durch Drittpersonen oder eben große Firmen. Es hat häufig mit Kinderarbeit zu tun. Es ist natürlich natürlich höchst gefährlich. Es passieren immer wieder Unfälle in diesen handwerklichen Minen und es dient auch dann letztlich nicht mehr sehr stark dem Lebensunterhalt der betroffenen Bevölkerung.
Dass chinesische, aber auch schweizerische Konzerne wie Glencore Xstrata in der Demokratischen Republik Kongo Menschenrechte verletzen, müsste eigentlich von den lokalen Behörden geahndet werden. Im Kongo herrschen an gewissen Orten jedoch sehr unstabile Zustände. Vielerorts haben die staatlichen Institutionen praktisch keine Macht. Stella Jäger von Amnesty International findet, die Verantwortung liege folglich nicht nur bei den einheimischen Behörden.
Die Verantwortung in diesem Zusammenhang liegt völkerrechtlich gesehen immer bei dreierlei Akteuren. Einerseits bei der Firma selbst, die natürlich dafür sorgen muss, dass Menschenrechte eingehalten werden, oder eben bei multinationalen Unternehmen, das da aktiv ist. Andererseits beim Staat, innerhalb dessen diese Tätigkeit ausgeübt wird, also konkret jetzt hier im Kongo. Und drittens aber auch im Staat, wo die Firma ihren Sitz hat. Und dort wird es natürlich auch interessant, eben wieder im Zusammenhang mit der Kampagne Recht ohne Grenzen in der Schweiz, wo eine große Koalition von Organisationen dafür sorgen möchten, dass auch die Schweiz als Staat die Verantwortung dafür wahrnimmt, was ihre Unternehmen im Ausland tun und machen und nicht tun in Bezug auf den Schutz der Menschenrechte.
Einen Einfluss auf menschenverachtende Zustände in den globalen Rohstoffabbaugebieten haben am Schluss auch die einzelnen Konsumenten und Konsumentinnen hier. Der Wirtschaftskolonialismus Chinas hat nämlich auch eine Ursache hier im Westen. Die Mineralien, die zum Beispiel im Kongo abgebaut werden, sind wichtige Rohstoffe für die Bestandteile von Handys und Computern, die von chinesischen Unternehmungen wie Huawei, Lenovo oder Foxconn gebaut werden. Konsumiert werden diese Produkte dann massenweise, auch hier in Europa.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's am Montag wieder um 11 Uhr. Zum Nachhören gibt's das Info als Podcast unter rabe.ch. Zum heutigen Info beigetragen haben Michael Spar und Philipp Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht ein schönes Wochenende. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.